Ja, einen guten Morgen auch von mir. Wie ihr seht, habe ich was mitgebracht. Und zwar ist das so, vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe in meinem Schrank einige Klamotten, die ich extrem gerne anziehe, sodass man denken könnte, ich habe nur ein Outfit. Das Problem aber, wenn man immer wieder die gleichen Sachen anzieht, irgendwann sehen sie so aus. Nicht mehr schwarz, sondern irgendwelche Flecken. Naja, ich bin halt ein Tollpatsch. Und jeder wahrscheinlich, ich hoffe, jeder von euch hat es schon mal gekleckert. Vor allem Mütter kennen wahrscheinlich das Problem, denn Kinder schaffen es immer, Flecken selbst in die neuesten Klamotten zu bringen. Jetzt ist es aber so, dass bei diesem T-Shirt etwas anders ist. Diese Flecken sind nicht wie normale Flecken. Ich habe schon alles versucht. Ich kriege diese Flecken einfach nicht aus diesem T-Shirt raus. Ich habe schon versucht einzuweichen, mit der Hand richtig zu schrubben, die verschiedensten Waschmittel zu nehmen. Nichts kriegt diese Flecken raus. Ich bin sogar in die verschiedensten Waschsalons gegangen und habe dort einfach versucht, mit deren Hilfe das T-Shirt sauber zu bekommen, aber nichts hat funktioniert. Jetzt habe ich aber von einem Waschsalon gehört, er nennt sich der besondere Waschsalon, in der wohl alle Flecken reinbekommt, und zu dem gehe ich jetzt. Hi, guck mal, ich habe hier ein T-Shirt, das würde ich gerne bei Ihnen sauber machen. Könnte ich das bei Ihnen reinigen lassen?
Da muss ich Sie leider enttäuschen. Wir haben geschlossen.
Wie geschlossen? Wir haben doch erst fast 23:30, kurz nach 11.
Ja, genau. Wir öffnen genau ein einziges Mal im Jahr. Und zwar immer am 10. Tag des 7. Monats.
Wie nur einmal im Jahr? Das heißt, ich kann nur einmal meine Wäsche hier waschen. Kann ich denn wenigstens mit dem Chef sprechen? Vielleicht kann er mir Tipps geben, wie ich das rausbekomme.
Oh nein, auf keinen Fall. Dafür sind Sie viel zu dreckig. Sogar ich darf nur ein einziges Mal im Jahr vor Ihnen treten. Und das erst, wenn ich mich richtig gründlich gereinigt habe.
Also verstehe ich das richtig? Ich muss einmal irgendwie an diesem Tag kommen, gebe Ihnen das T-Shirt, Sie waschen das. Darf ich denn wenigstens dabei zugucken?
Oh nein, wenn Sie mir das T-Shirt gegeben haben, müssen Sie sofort den Raum verlassen. Sonst machen Sie hier ja alles dreckig.
Okay. Aber wenn das T-Shirt sauber ist, darf ich dann mit dem Chef sprechen? Für das nächste Mal, da muss ich nicht ein Jahr warten.
Nein, das hier ist nur eine provisorische Reinigung. Die vollkommene Reinigung, die kommt erst noch, aber da müssen Sie sich noch gedulden.
Also habe ich das richtig verstanden. Ich darf nur einmal im Jahr zu Ihnen, um das hier reinigen zu lassen. Ja. Ich gebe Ihnen das ab. Und selbst danach ist das T-Shirt noch nicht mal sauber genug, damit ich mit Ihrem Chef sprechen kann.
Ja, genau, alles richtig.
Und was mache ich, wenn das 2 Tage später wieder so aussieht?
Dann müssen Sie ein Jahr lang warten.
Eine Szene, die wir in unserem Leben wahrscheinlich niemals erleben werden. Sophia, danke schön, dass du mitgespielt hast. Stellt euch vor, es wäre wirklich so, dass wir unsere Klamotten nur einmal im Jahr waschen dürften. Das würde ein ziemliches Problem darstellen. Hier würde alles stinken, alles würde miefen und egal, wo man hingehen würde, es wäre kaum ertragbar. Und diese fiktive Geschichte ist ein Bild oder auch ein Gleichnis, wie manchmal die Bibel sowas nennt, für einen Abschnitt in der Bibel, der für uns heute eigentlich kaum mehr greifbar ist. Warum ich das sage, das will ich euch direkt einfach mal veranschaulichen, indem ich den Text vorlese. Mir fällt ein, ich habe den Präsenter vergessen, ich hole den eben. Der Text steht nämlich in 3. Mose, Kapitel 16, die Verse 2 bis 10. Ich lese das mal vor. Und der Herr sprach zu Mose: Sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu allen Zeiten in das Heiligtum hineingehen soll, hinter den Vorhang vor den Sühnedeckel, der auf der Lade ist, damit er nicht stirbt, denn ich will auf dem Sühnedeckel in einer Wolke erscheinen. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem jungen Stier als Sündopfer und mit einem Widder als Brandopfer. Und er soll den heiligen leinenen Leibrock anziehen und soll ein leinenes Unterkleid an seinem Fleisch haben und sich mit einem leinenen Gürtel gürten und leinenen Kopftuchbund umbinden, denn das sind die heiligen Kleider. Und er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie anziehen. Dann soll er von der Gemeinde der Kinder Israels 2 Ziegenböcke nehmen als Sündopfer und einen Widder als Brandopfer. Und Aaron soll den Jungstier als Sündopfer für sich selbst herzubringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Danach soll er die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn stellen, an den Eingang der Stiftshütte. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke, ein Los für den Herrn und ein Los für die Verwendung als Sündenbock. Und Aaron soll den Bock herzubringen, auf den das Los für den Herrn fiel, und ihn als Sündopfer opfern. Aber der Bock, auf den das Los für die Verwendung als Sündenbock fiel, soll er lebendig vor den Herrn stellen, um über ihm die Sühnung zu erwirken und ihn als Sündenbock in der Wüste hinzustellen. Und dann geht es im Text noch weiter, wie genau das funktionieren soll. Da wird das ganz genau beschrieben, dass er sich wirklich baden soll, dann diese Kleider anziehen soll. Und dann soll er erst den Stier opfern und danach soll er reingehen mit einer Räucherpfanne, um dort Räucherwerk zu machen. Und es gibt ganz genaue Vorschriften, wie das alles ablaufen soll. Findet ihr nicht auch, dass dieser Text eigentlich nichts mehr mit unserem Alltag zu tun hat? Ich meine, selbst die Wörter, die hier benutzt werden, sowas wie Sühnedeckel, Heiligtum, heilige Kleidung oder Opfer, sind keine Wörter, die wir jeden Tag benutzen würden. Vielleicht sagt man manchmal, dass das Auto von einem Mann sein Heiligtum ist, aber selbst das ist eine ganz andere Verwendungsweise von diesem Wort, als sie es damals benutzt wurde. Und deswegen ist diese Stelle für mich und ich weiß nicht, vielleicht auch für euch, eine Stelle, die ja komplett aus unserem Alltag raus ist, und da fragt man sich, wofür brauchen wir das noch? Das Interessante ist, dass diese Textstelle für die Juden extrem wichtig war, weil sie zeigte den Juden etwas ganz Besonderes, und zwar ganz wichtige Tatsachen, die überall auf der Welt gelten. Und deswegen, diese Tatsachen haben sich bis heute nicht geändert und sie gelten auch für uns. Und wir wollen heute herausstellen, was zeigt uns dieser Text an Begebenheiten, an Tatsachen über die Welt, über Weltordnung, über Gott, die wir heute noch haben, und was können wir daraus lernen? Gott führte in diesem Kapitel ein neues Fest ein. Dieses Fest hieß der Tag der Versöhnung. Und wie der Name schon anklingen lässt, es geht hier um Versöhnung. Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Und jetzt stellt sich die Frage, wann braucht man überhaupt Versöhnung? Warum führt Gott so einen Tag ein? Versöhnung ist notwendig, wenn wir mindestens zwei Parteien haben und wenn wenigstens eine von den zwei Parteien irgendwas getan hat, was die Beziehung zwischen diesen Parteien zerstört. Und Versöhnung ist dafür da, um Beziehung wieder aufzubauen. Jetzt haben wir hier in diesem Text zwei Parteien. Wir haben auf der einen Seite Gott und wir haben auf der anderen Seite den Menschen. Und Gott führt diesen Versöhnungstag ein, weil anscheinend die Beziehung zwischen Gott und Mensch nicht mehr funktioniert. Da muss irgendwas kaputt gegangen sein. Jetzt ist die Frage, wer ist schuld? Wir wollen erstmal uns Gott angucken. Könnte vielleicht Gott schuld sein? Weil Gott ist derjenige, der diesen Tag einführt. Gott ist derjenige, der den Schritt macht. Und wir Menschen kennen das unter uns. Wenn uns jemand beleidigt hat, dann soll gefälligst er zu uns kommen, weil er sich ja entschuldigen muss. Er hat den Fehler gemacht. Und wenn wir uns zum Beispiel in der griechischen Mythologie ein bisschen umgucken und ansehen, wie dort die Götter beschrieben werden, dann sind diese Götter stärker als Menschen und sie sind sogar unsterblich, aber sie sind nicht unfehlbar, sie machen Fehler. Könnte es sein, dass Gott Fehler gemacht hat und deswegen als Entschuldigung diesen Versöhnungstag einführt? Die Bibel sagt uns was ganz anderes über Gott. Gott ist nicht einfach wie die Götter zum Beispiel in der griechischen Mythologie oder andere Götter, die fehlbar sind, sondern Gott wird beschrieben, nicht nur als mächtiger als alles andere, was existiert. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist von unendlicher Weisheit, unendlicher Kraft. Er ist vollkommen, ohne Makel, ohne Fehler. Und die Bibel sagt, dass Gott nicht sündigen kann. Das Wort sündigen bedeutet eigentlich, Gott kann keine Fehler machen. Wir sehen also, Gott kann diesen Versöhnungstag überhaupt von seiner Seite aus nicht nötig haben. Gott kann gar nicht die Beziehung zwischen Mensch und Gott und sich selbst zerstört haben. Die logische Konsequenz daraus ist, wenn Gott nicht der Schuldige ist, dann müssen wir Menschen schuldig sein. Dann müssen wir Menschen irgendwie die Beziehung zwischen Gott und Mensch zerstört haben. Aber da bleibt noch eine weitere Frage. Wir sind jetzt auf der Erde schon 7 Milliarden Menschen. Aber davor gab es auch noch ganz viele Menschen, die gelebt haben. Meint Gott alle Menschen oder meint er vielleicht nur bestimmte Gruppen von Menschen? Oder einzelne Menschen, die diesen Versöhnungstag nötig haben? Denn dieser Text wurde eingeführt für das Volk Israel. Und jetzt fragen wir uns, kann es vielleicht sein, dass Israel vielleicht einen bestimmten Fehler gemacht hat, sodass sie diesen Versöhnungstag mit Gott brauchten? Und auch hier finden wir die Antwort in der Bibel. Und zwar steht in Römer 3, Vers 22, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Es ist kein Unterschied, denn alle haben Fehler gemacht. Alle haben die Beziehung zu sich und zu Gott zerstört. Und das ist die erste Tatsache, die uns dieser Text lehrt. Das ist, der Mensch ist schuldig. Ich meine ganz ehrlich, wer von uns kann sagen von sich selbst, dass er nicht schuldig ist? Dass er eine weiße Weste hat? Jeder von uns kennt das Gefühl von Schuld. Schuldgefühle begleiten unseren ganzen Alltag. Immer wieder kommen uns Schuldgefühle hoch. Ob vom großen Star in der Presse oder bis zum einfachen Bauarbeiter, ausnahmslos ist jeder betroffen von Schuld. Beispielsweise Schweinsteiger 2012 verschoss er den Elfmeter im Champions-League-Finale. Er fühlt sich schuldig deswegen. Ein Student schreibt eine Klausur, spickt dabei, wird erwischt. Er fühlt sich schuldig danach. Ein Familienvater verlässt seine Familie, Frau und Kinder und geht woanders hin. Er wird sich trotzdem schuldig fühlen. Und jeder, der schon mal geblitzt worden ist, weiß, wie schuldig man sich fühlt in diesem Moment. Da kann ich ein Lied von singen. Bei diesen Beispielen geht es aber immer um Schuld von Mensch zu Mensch. Jetzt ist die Frage, welche Schuld laden wir uns Gott gegenüber auf? Die Bibel nennt diese Schuld, wie wir schon vorher gehört haben, Sünde. Alles, was die Bibel als Sünde bezeichnet, sind Dinge, die die Beziehung zwischen uns und Gott zerstören, die eine Mauer aufbauen zwischen uns und Gott. Dazu gehören auf der einen Seite Taten, mit denen wir Gott verletzen. Es kann entweder sein, indem wir uns lustig machen über Gott und wer er ist und ihn nicht ernst nehmen. Oder es kann auch sein, dass wir Gott ablehnen, dass wir nicht auf Gottes Wort hören, obwohl er in unser Herz spricht. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, Sünde ist auch, wenn wir Menschen verletzen. Denn auch damit tun wir Gott weh und auch das ist nicht Absicht Gottes. Und alles, was gegen Gottes Absicht spricht, alles, was Sünde ist, baut eine Mauer auf zwischen mir und Gott. Und so packen wir unseren Schuldrucksack immer weiter voll mit Schuld. Ich habe hier einen Rucksack mitgebracht, um das zu verdeutlichen. Das ist zum Beispiel, ich will jetzt ein paar Beispiele nehmen, wir haben hier die erste Schuld. Das ist, wir belügen Behörden, beispielsweise mit Steuerhinterziehung, um selber besser dran zu sein. Das nächste, wie wir uns Schuld aufladen, ist, wir brechen Gesetze. Dazu gehört auch beispielsweise bewusst zu schnell Auto zu fahren. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Sachen. Dann kann es sein, dass wir andere Menschen verletzen, weil wir irgendeinen Spaß machen. Wir machen uns lustig über sie und auch wenn wir es gar nicht so böse meinen, verletzen wir sie und laden Schuld auf uns. Weiteres könnte sein, wir versprechen irgendwas irgendeinem Menschen und halten es nicht. Das ist wieder Schuld, die wir uns aufladen. Es könnte sein, dass wir uns als was Besseres halten als andere Menschen. Wir denken, wir sind höher gestellt, wir sind besser. Auch dann laden wir uns Schuld auf. Wir haben vielleicht zu kämpfen mit, was heute sehr viel, gerade Jugendliche, sehr einnimmt, ist Pornografie. Und damit, das gucken wir uns an und laden uns auch Schuld auf. Und so wird unser Rucksack voller Schuld immer, immer voller und schwerer. Und wir tragen diesen Rucksack voll Schuld immer mit uns mit. Vielleicht vergessen wir das, aber wir merken, dass auf uns eine Last lastet, die wir die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Und selbst wenn wir Menschen vielleicht mal um Vergebung bitten, dann merken wir, die Zeit können wir nicht zurückdrehen. Wir merken, obwohl Menschen uns vielleicht sogar vergeben haben, schleppen wir diese Schuld weiter mit uns. Wir werden sie einfach nicht los. Wir finden keinen richtigen Frieden. Und dazu kommt, dass wir noch nicht einmal wissen, was für Schuld wir uns aufladen, unbewusst, was wir gar nicht gemerkt haben. Und diese Schuld führt uns zu einem nächsten Problem. Denn nicht nur, dass unser Rucksack schwerer wird, auch unsere Klamotten werden immer dreckiger. Und wie im Anspiel angedeutet, wurde die Wäsche nur einmal im Jahr gewaschen. Und auch nur unter besonderen Umständen. Niemand durfte dem Besitzer gegenübertreten. Und auch der Versöhnungstag war so ein spezieller Tag. Nur einmal im Jahr, am Tag der Versöhnung, durfte der Hohepriester das Allerheiligste, einen besonderen Raum im Tempel oder damals in der Stiftshütte, betreten. Und auch nur unter besonderen Umständen, wenn er alles vorbereitet hatte. Und falls er sich nicht daran gehalten hat und etwas nicht getan hatte, musste er dafür sterben. Und da fragt man sich schon, warum kapselt sich Gott so weit von uns ab? Warum macht er das? Dass er einen eigenen Raum für sich hat? Dass er sich so weit von uns entfernt? Und warum droht Gott mit dem Tod bei Nichteinhaltung dieser Gebote? Natürlich könnte man jetzt denken, okay, Gott ist einfach beleidigt. Er spielt die beleidigte Leberwurst und sagt, ne, ihr habt gegen mich Schuld, ich möchte mit euch nichts mehr zu tun haben. Aber das wäre komplett fehlinterpretiert. Das ist falsch, so ist Gott nicht. Denn jetzt kommen wir zu zwei Eigenschaften, die extrem wichtig sind für Gott, die uns auch dieser Text zeigt. Die erste Eigenschaft nennt sich Heiligkeit. Gott ist heilig. Gottes Heiligkeit bedeutet, dass er komplett sich von Sünde trennt. Er hat nichts gemeinsam mit Sünde. Er selber sündigt nicht und hält sich von Sünde fern. Für ihn ist Sünde im Gegenteil sogar eher abstoßend und ekelhaft. Deswegen entfernt er sich davon, weil er selbst vollkommen rein ist. Er selber hat keinen Fehler, keine Schuld. Möchte er sich von Sünde auch räumlich trennen. Und um das den Menschen zu zeigen, führt er diesen Raum ein, das Allerheiligste, den sie nur einmal im Jahr betreten dürfen. Sie sollen verstehen, Gott ist heilig. Und sie sollen keine Gemeinschaft haben mit Sünde, wenn sie Gemeinschaft haben wollen mit Gott. Ich möchte das mit einem Beispiel vielleicht besser erklären. Stellt euch vor, ihr isst mit eurer Familie gemeinsam Mittag. Dann habt ihr einen in der Familie, der vielleicht gerade krank ist. Dann kann es mal passieren, dass an dem Tisch dieser Kranke dieses kranke Familienmitglied erbricht. Ziemlich eklig. Und ich bin mir sicher, dass keiner von euch einfach weiter essen würde, ohne sich davor zu ekeln. Niemand von euch würde einfach weiter essen, obwohl am Tisch Erbrochenes ist. Zuerst würde alles weggeräumt, bis alles sauber ist, bis wieder das Essen angefasst wird, wenn überhaupt. Genauso ist das für Gott. Auch Gott, wenn er mit uns Gemeinschaft hat, oder wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben will, dann sagt er, ich muss euch reinigen, weil ihr so dreckig seid. Die zweite Eigenschaft, die dieser Text uns zeigt, ist, Gott ist gerecht. Was ist Gerechtigkeit? Was ist Recht? Gottes Gerechtigkeit sagt eigentlich aus, Gott handelt immer so, wie es richtig ist. Aber hier kommen wir zu einem großen Problem. Was ist überhaupt richtig? Denn wenn wir uns umgucken, jede Gesellschaft hat verschiedene Normen, verschiedene Wertevorstellungen und verschiedene Vorstellungen von dem, was richtig und falsch ist. Gehen wir zum Beispiel hier in unserer westlichen Gesellschaft, da sind ganz wichtige Werte, dass jeder sich entfalten kann, wie er es will. Die persönlichen Werte sind ganz, ganz wichtig und groß geschrieben. Jeder Mensch ist extrem wertvoll. Jeder soll machen und tun können, was er möchte, die Freiheit des Einzelnen. Gehen wir aber in einen Stamm irgendwo im Busch in Afrika, die werden sagen, wie der Einzelne. Der Einzelne ist komplett egal. Es geht um das Wohl unseres Stammes, das Wohl der Gemeinschaft. Es ist wichtig, selbst wenn der Einzelne muss zurückstecken, Hauptsache uns als Gemeinschaft geht es gut. Und so finden wir wirklich auf der Welt überall ganz verschiedene Vorstellungen von dem, was richtig und was falsch ist. Und die Frage ist, wonach richtet sich Gott? Wonach richtet sich Gott? Um denen auf den Grund zu gehen, müssen wir den Werten auf den Grund gehen. Und das geht eigentlich ganz gut, indem man eine Frage fragt, die Kinder gerne fragen und die Eltern zur Verzweiflung bringen kann. Warum? So, ich will es an einem Beispiel machen. Beispielsweise sagt ein Mensch, man darf keinen Menschen umbringen. Stimme ich zu, aber dann kannst du fragen, warum sagst du das? Warum darf man das nicht? Dann wird er sagen, ja, weil jeder Mensch wertvoll ist. Dann kannst du wieder fragen, ja, warum gilt das? Wer sagt das? Gucken wir zum Beispiel Evolution. Evolution sagt, der Schwächste verliert. So, warum ist jeder Mensch wertvoll? Dann wird er sagen, okay, jeder Mensch hat einen Verstand und wir sind damit höher als Tiere, deswegen jeder Mensch ist wertvoll. Dann wirst du fragen, ja, warum gilt das? Vielleicht kennt er sich dann ein bisschen aus, dann kann er sagen, okay, Immanuel Kant, der Philosoph, hat das gesagt, dass jeder Mensch Vernunft hat und deswegen ist er wertvoll. Dann kannst du wieder fragen, ja, warum gilt das? Warum hört ihr auf das, was Kant sagt? Und umso weiter man fragt, umso mehr merkt man, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo nicht mehr mit Argumenten das belegbar ist, sondern wo nur noch im Kreis argumentiert werden kann. Es ist ein Kreisschluss. Es ist einfach eine Grundlage, die mal festgesetzt wurde. Kant hat das gesagt und darauf baut die ganze Wertevorstellung auf, was richtig und was falsch ist. Und so kommen auch verschiedene Menschen, verschiedene Völker auf verschiedene Dinge, die richtig und falsch sind, weil eine unterschiedliche Grundlage ist. Jetzt ist das Problem, dass man nicht sagen kann, welche Grundlage richtig ist. Es ist alles sehr relativ. Und es ist schwer deswegen dann zu sagen, okay, unsere Wertevorstellungen sind richtig oder meine Wertevorstellungen sind richtig. Jetzt muss ich zugeben, wir als Christen können nichts anderes sagen. Wir kommen auch an einen Punkt, wo wir sagen, Gott hat das gesagt. Ich möchte aber euch erklären, warum es Sinn ergibt, sich auf Gottes Werte zu berufen. Gott selber sehen wir als Schöpfer, als Urheber des Universums, der Welt. Und als Urheber, als Schöpfer, als Macher ist er auch natürlich Besitzer davon. Ohne ihn würden wir gar nicht existieren. Und deswegen ergibt es Sinn, auch auf Gott zu hören, weil wenn es ihm gehört, kann er auch selber Regeln aufstellen. Viele von euch haben das selber erfahren. Viele kamen aus Russland nach Deutschland. Oder auch Flüchtlinge, die Flüchtlingswelle, kamen viele nach Deutschland. Und wir haben in Deutschland Gesetze. Und auch ihr solltet euch nicht mehr an die Gesetze in Russland halten, sondern hier gelten die Gesetze Deutschlands, weil das deutsches Land ist. Und deswegen sollte ja auch oder muss man sich an die deutschen Gesetze halten. Das ist egal, was in Russland gilt. Hier ist Deutschland. Genauso gilt das auch mit der Erde. Die Erde ist Gottes Besitz. Wir befinden uns auf Gottes Boden und deswegen haben wir uns auch an seine Regeln zu halten. Deswegen ist es auch legitim, wenn Gott seine eigenen Wertevorstellungen hat und selber festlegt, was richtig ist und was falsch ist. Jetzt stehen wir aber vor einem Problem. Gerechtigkeit fordert Bestrafung für falsches Verhalten. Denn jetzt mal ganz ehrlich, wer würde sagen, dass ein gerechter Richter jeden Menschen freispricht? Schuld muss bezahlt werden, muss bestraft werden. Wir Menschen haben hier den Rucksack. Wir sind voller Schuld, wir sind voll Dreck. Deswegen fordert unser Dreck, unsere Schuld, fordert eine Bezahlung. Und die Bibel sagt, die Bezahlung für die Schuld, die wir haben, ist allein der Tod. Tod ist die Bezahlung, die Währung, mit dem unsere Schuld beglichen wird. Eigentlich unser eigener Tod. Aber, und hier kommen wir zur freudigen Nachricht des Textes, Gott sorgt für Frieden. Gott bietet den Versöhnungstag an. Er macht den Schritt auf uns zu. Es sind nicht wir, die wir zu Gott kommen, sondern Gott selbst macht den Schritt auf uns zu und schafft einen Weg, in dem unsere Schuld bezahlt werden kann und wir in Gemeinschaft mit Gott leben können. Er führt den Tag der Versöhnung ein, wo Ziegenböcke und Tiere den Kopf für uns Menschen hinhalten, die geopfert werden sollten, damit wir Menschen frei werden von Schuld. Und dabei müssen wir beachten, Gott steht nicht in unserer Schuld. Gott hat es gar nicht nötig, den Schritt auf uns zuzumachen. Er macht das freiwillig. Er ist gerecht, er ist heilig. Aber das Einzige, was Gott dazu bewegt und was ihn zwingt dazu, uns diesen Weg anzubieten, ist seine unglaublich große Liebe, die Liebe zu uns Menschen. Aus Liebe führte Gott diesen Versöhnungstag ein. Zwar gab es zu dieser Zeit schon Opfer, Gott hatte schon dem Volk Israel gesagt, okay, ihr müsst Schuldopfer und Brandopfer und verschiedene Opfer hatte er schon eingeführt, die sie immer wieder opfern sollten. Aber das Problem bei diesen Opfern waren zwei Dinge. Erstens musste man opfern, wenn man irgendwas getan hatte, wenn einem was bewusst geworden ist. Das Problem aber ist, wenn ich jetzt unbewusst mir Schuld auflade, dann mache ich dafür auch kein Opfer. Und schon wieder bin ich dreckig. Die Bibel nennt das ungesühnt, unvergeben. Und das zweite Problem war, selbst für die Dinge, die ich geopfert hatte, war so, ich habe einem anderen Menschen mein Opfer gegeben, der selber voller Schuld war. Und somit war das Opfer, das er brachte, auch nicht rein genug, auch nicht gut genug eigentlich, um die Schuld wegzuwaschen. Und darum der Versöhnungstag. Der Versöhnungstag, um alles zu reinigen im Volk Israel. Es reinigte nicht nur die eigene Schuld, sondern die ganze Schuld, die überall um die Israeliten herum war. Ob es selber die Stiftshütte war, der Altar, alle Schuld wurde weggewaschen und es wurde rein gemacht. Es war nichts mehr dreckig. so überwältigend, dass Gott diesen Schritt auf die Menschen zumacht. Er bietet die Versöhnung für uns an. Genau davon zeugt dieses Fest, Gottes überreiche Gnade. Aber kann das wirklich alles sein? Ist das der Endpunkt der Geschichte? Ein so mächtiger Gott führt eine so schwache Versöhnung nur ein? Man muss überlegen, selbst nach diesem Versöhnungstag durfte kein Israelit das Allerheiligste, diesen besonderen Raum, wo Gott war, betreten. Sie waren immer noch getrennt von Gott. Und selbst wenn sie einen Tag später oder zwei Tage später wieder Schuld auf sich geladen haben, sich wieder dreckig gemacht haben, waren sie wieder dreckig und sie waren nicht mehr, haben wieder eine Mauer aufgebaut zwischen sich und Gott. Selbst der Tag der Versöhnung konnte keine wirkliche Versöhnung oder brachte keine wirkliche Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Denn, und jetzt kommt's, dieser Tag der Versöhnung war nicht das Ende, sondern Gott führte 1500 Jahre später ein weiteres Fest ein. Der Tag der Versöhnung war nur ein Vorgeschmack, ein Schatten von dem, was eigentlich kommen sollte. Dieses Fest war 1500 Jahre nach Mose. Das kennen wir heute als Ostern. An Ostern sorgte Gott höchstpersönlich selbst für das Opfer. Denn nun hielt nicht mehr ein Tier die Schuld hin, den Kopf hin, sondern ein vollkommenes Opfer in der Person von Jesus Christus. Jesus selbst als Gott kam auf die Erde, um für uns zu sterben, um unsere Schuld von uns zu nehmen. Denn im Hebräerbrief, in der Bibel, erfahren wir, dass eigentlich auch die Opfer von Tieren gar nicht wirklich die Schuld reinigten. Es war immer noch eigentlich dreckig und die Schuld war immer noch da. Aber es legte quasi eine Decke darüber und versteckte die Schuld der Israeliten, sodass Gott quasi gnädig war und gesagt hat, okay, weil diese Decke jetzt drauf liegt, werde ich trotzdem Gemeinschaft mit euch haben. Aber die eigentliche Vergebung wurde nachträglich erst gemacht durch das Opfer Jesu am Kreuz. Und warum Jesus jetzt wirklich das beste Opfer ist, warum er wirklich den Versöhnungstag an Ostern einführte, sehen wir an vier Dingen. Erstens, Jesus selber war vollkommen rein. Er musste nicht wie der andere Hohepriester noch ein Opfer opfern, um halbwegs rein zu sein, sondern Jesus selber war makellos, kein Fehler gemacht. Und deswegen konnte er ans Kreuz gehen, konnte er das Opfer machen, weil er würdig war, vor Gott, dem Vater, zu treten, als besserer Hohepriester. Das zweite war, Jesu Opfer braucht keine Wiederholung mehr. Der Versöhnungstag, den gab es jedes Jahr wieder neu. Die Reinigung reichte nur zurück auf ein Jahr. Aber es konnte nicht reinigen, was in Zukunft war oder was zwei Jahre davor war. Jesu Opfer ist gut genug, ist stark genug, um die Sünden aller Menschen zu reinigen. Sowohl was in Zukunft liegt, als auch alles, was in der Vergangenheit liegt. Drittens, Jesu Opfer können wir jeden Tag in Anspruch nehmen. Wir müssen nicht auf irgendeinen Tag im Jahr warten, um endlich vor Jesus kommen zu können. Jesu Opfer ist jeden Tag annehmbar. Und das vierte ist das Allerbeste, das Allergrößte, was wir durch Jesu Opfer haben. Jesu Opfer macht den Weg frei zu Gott. Der Vorhang, der hing, um das Allerheiligste vom Heiligen zu trennen und vom ganzen Volk Israel, wurde bei Jesu Tod zerrissen. Nun dürfen wir Gemeinschaft haben mit Jesus, mit Gott, weil Gott sagt, jetzt habe ich die vollkommene Versöhnung eingeführt und ihr dürft vor mich kommen. Das nennen wir heute das Gebet. Mit Gebet gehen wir vor Gottes Thron. Und wir dürfen jeden Tag, zu jeder Zeit zu ihm kommen. Jesus zerbricht die Mauer zwischen Gott und Mensch. Natürlich könnten wir jetzt noch gucken, was für Prinzipien in diesem Text weitergegeben würden. Was sagen uns die Symbole für unseren Alltag, fürs christliche Leben? Aber das würde zu weit gehen. Ich möchte mich heute, dass wir uns nur darauf konzentrieren, uns wirklich nochmal neu bewusst machen, was wir in Jesus Christus für ein unglaubliches Geschenk haben. Denn den Opfer, den Versöhnungstag, der am Anfang eingeführt hatte, war voller Mängel. Er war nicht gut genug. Und nun haben wir etwas, was perfekt ist, was vollkommen ist. Und wie viel dankbarer sollten wir sein und wie viel mehr Freude sollten wir haben mit dem Opfer Jesu. Ganz ehrlich, ich verstehe noch jetzt viel mehr die Freude der ersten Christen, nachdem ich verstanden habe, was muss das für ein Wechsel gewesen sein. Stell dir vor, du bist aufgewachsen mit dem Versöhnungstag, mit diesem Wissen, okay, gestern war der Versöhnungstag, heute habe ich wieder Schuld auf mich geladen, ich muss ein Jahr warten für Vergebung. Und dann auf einmal stirbt Jesus für dich und du hast eine Versöhnung, die du jeden Tag in Anspruch nehmen kannst. Du darfst vor Gott treten. Was für eine unglaubliche Befreiung war das? Und was für eine Schande ist das eigentlich für uns, dass wir das so wenig wertschätzen? Durch den Versöhnungstag im Alten Testament habe ich nochmal neu gelernt, was es heißt, dass Jesus jetzt für uns gestorben ist. Es ist eine unglaubliche Kraft, es gibt unglaubliche Freude und Frieden für uns. Und deswegen möchte ich dich ermutigen. Der Vorhang hing tausende Jahre lang. Tausende Jahre lang waren Menschen von Gott getrennt. Gott hat nun diesen Vorhang beiseite genommen. Er hat den Weg frei gemacht. Lasst uns öfter zu Gott kommen. Lasst uns Gottes Gegenwart suchen, weil wir das nun tun können. An jedem Ort, zu jeder Zeit dürfen wir zu Gott kommen und vor seinen Thron kommen. Ein heftiges Privileg. Aber vielleicht sitzt du auch hier und sagst, hey, ich habe die Versöhnung Jesu noch gar nicht angenommen. Vielleicht sagst du, ich habe noch diesen Rucksack hier hinten. Diese Schuld, die auf mir lastet. Und ich weiß nicht, wie ich sie loswerden will. Und sie bedrückt dich und du willst sie loswerden. Dann lade ich dich ein. Jesu Einladung gilt heute. Jeden Tag. Mach heute den 7.4. zu deinem Versöhnungstag. Zu dem Tag, wo du mit Gott versöhnt wirst, wieder vollkommen reinkommst. Denn Jesus kann dir einen Frieden anbieten, der viel, viel größer ist, als du dir das überhaupt nur vorstellen kannst. Der Frieden Jesu bestimmt das ganze Leben und es gibt nichts Schöneres, als Jesu Vergebung anzunehmen. Jesus sagt, gib mir deinen Rucksack und ich nehme dir deine Schuld ab. Und auf einmal merkt man, oh, ich fühle mich viel freier, die Schuld ist nicht mehr da. Und das Nächste, was Jesus sagt, ist, ich nehme dir deine dreckigen Klamotten und wasche sie rein. Und er gibt dir neue Klamotten, die sauber sind. Das ist das, was Jesus dir anbietet. Vollkommene Vergebung. Wir wollen jetzt zum Schluss noch ein Lied singen. Ist das richtig? Ja. Und ich möchte dich einladen. Oder ich möchte uns alle erstmal einladen, zu dem Lied stehen wir gemeinsam auf. Aber wenn du sagst, ich habe noch nicht diese Versöhnung mit Gott und möchte das gerne erleben oder ich möchte einfach nur mehr darüber wissen, dann kannst du gerne nach dem Gottesdienst entweder zu mir kommen oder vielleicht auch zu jemandem, den du hier kennst und dem du vertraust, wo du weißt, der geht hier schon länger zur Gemeinde und weiß mehr darüber. Frag uns und nimm diese Versöhnung an. Mach heute zu deinem Versöhnungstag.